Die Umsatzsteuer zählt in Deutschland zu den wichtigsten Einnahmequellen von Bund, Ländern und Gemeinden. Ihr Anteil am Steueraufkommen beträgt mehr als 30%. Die Umsatzsteuer gehört aber auch zu den Lieblingen der Betriebsprüfung. Warum? Unkenntnis und Zeitdruck führen immer wieder zu Fehlern. Einige der Stolperfallen stellen wir in diesem Podcast vor. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Als Moderatoren begrüßen Sie wie immer mein lieber Kollege Andreas Rohde.
Hallo Benno.
Und ich, mein Name ist Benno Lange. Andreas, Stolpersteine, Umsatzsteuer heißt heute unser Thema. Was haben wir uns darunter vorgestellt?
Ja, lieber Benno, über Umsatzsteuer haben wir ja schon auch im Rahmen dieses Podcasts mehrmals gesprochen. Und heute wollen wir uns den Stolperstein oder einigen der Stolpersteine zuwenden. Ich glaube, aus unserer Praxis nehmen wir wahr, dass Umsatzsteuer voller Stolpersteine ist. Und heute wollen wir uns ein paar wenige herausgreifen und die mal etwas genauer uns anschauen.
Das sehe ich genauso. Und damit wir und unsere Mandanten gerade nicht stolpern, haben wir wie immer einen Experten. Und wie immer, wenn wir über Umsatzsteuer in dieser Runde sprechen, heißt der Experte Oliver Lohmer. Herzlich willkommen, Oliver.
Hallo Benno, hallo Andreas, herzlichen Dank. Ich freue mich, wieder mal hier in eurem Podcast zu Gast zu sein.
Ja, du sagst es, Oliver. Wieder mal ist ein gutes Stichwort. Wir hatten dich zu Gast in Folge 10 und in Folge 20. Heute ist Folge 31, aber wir sehen jedenfalls, dass über Umsatzsteuer kann man mindestens einmal im Jahr sprechen.
Ja, absolut. Über Umsatzsteuer kann man in der Tat sich regelmäßig austauschen, weil sich einfach auch sehr viel tut. Sei es durch Rechtsprechung, Gesetzgebung. Wir haben sehr viel Einfluss auch durch Europa-Rechtsprechung und Richtliniengebung. Und insofern ist da in der Tat immer was Neues, worüber es zu berichten lohnt.
Ja, und wir haben es ja im Intro schon gehört, es geht immer um viel Geld. Es geht immer um 19% vom Umsatz, mal ganz vereinfacht gesagt. Und deswegen ist das Aufkommen groß, aber eben auch die Bedeutung für das einzelne Unternehmen groß und auch in der einzelnen Betriebsprüfung natürlich die Bedeutung groß, weil es immer um sehr viel Geld geht.
Absolut. Und ich glaube, der guten Ordnung halber, auch wenn Olli schon zweimal bei uns war, sollten wir dich noch einmal ganz kurz vorstellen, tun das sehr gerne. Oliver, du bist Steuerberater, du bist seit dem 01.01.2024 Senior Partner der DHPG, hast deine berufliche Laufbahn vor einigen Jahren mal in der Finanzverwaltung begonnen, bist dann in die Beratung gewechselt und beschäftigst dich im Schwerpunkt mit Fragen des nationalen und des grenzüberschreitenden Umsatzsteuerrechts. Und deswegen nochmal, wir freuen uns, dass wir dich auch heute wieder hier begrüßen dürfen.
Ja, sehr gerne. Freue ich mich sehr.
Ja, vielleicht bevor wir zu den Stolpersteinen kommen. Andreas hat es auch schon gesagt, es geht um sehr viel Geld und es geht leider auch um sehr viel Geld, das am Fiskus aktuell vorbeigeschleust wird. Ein Stichwort lautet da Umsatzsteuerkarussell, auf das wir später auch noch eingehen werden. Und bevor wir ins Interview einsteigen, hören wir hierzu einen kurzen O-Ton.
Die Umsatzsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Staat und zugleich ein wesentlicher Faktor für Unternehmen. Doch jährlich entgehen der EU schätzungsweise 89 Milliarden Euro durch Betrug und andere Ausfälle. Das sind rund 7% der erwarteten Einnahmen. Auch steuerehrliche Unternehmen laufen Gefahr, ungewollt Teil solcher Betrugssysteme zu werden, was im schlimmsten Fall zum Verlust des Vorsteuerabzugs führen kann.
Ja, Olli, du hast es bereits gesagt, Umsatzsteuer ist immer in Bewegung. Wir haben ganz viele neue Entwicklungen. Vielleicht magst du uns zum Einstieg, bevor wir dann zu den echten Stolpersteinen kommen, vielleicht magst du uns einmal mitnehmen in die aktuelle Beratungspraxis, was es da für Themen gibt, die aktuell bei dir und bei den Mandanten auf dem Tisch liegen.
Ja, wir haben gerade vor wenigen Wochen den Koalitionsvertrag der neuen Regierung gesehen. Da ist leider aus umsatzsteuerlicher Sicht nicht so viel an Themen drin. Aber was uns aktuell beschäftigt, ist zum Beispiel die E-Rechnung, die ja zum 01.01.2025 eingeführt worden ist. Und da sammeln jetzt wir, aber auch unsere Mandanten erste Praxiserfahrungen. Und ja, da gibt es doch einige Fragen, die da noch offen sind.
Auch wenn wir in dieser Runde auch schon mal über E-Rechnung gesprochen haben, vielleicht treten wir gerade noch einen Schritt zurück und du kannst es nochmal mitnehmen in die Welt der E-Rechnung. Wer ist betroffen? Was genau verstehen wir unter einer E-Rechnung und ja, ab wann gelten eigentlich welche gesetzlichen Regelungen und Rechtsfolgen, die daran knüpfen?
Ja, gerne. Also vielleicht zunächst, was ist eigentlich eine E-Rechnung? Unter einer E-Rechnung versteht man eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt wird. Das heißt, ich bekomme eben nicht mehr ein Stück Papier oder eine PDF-Datei, die zwar menschenlesbar ist, aber eben nicht maschinenlesbar, sondern ich bekomme eben einen Datensatz von meinem Rechnungsaussteller übermittelt, den ich sofort in meine Systeme einspielen kann. Das vielleicht so ganz grob als Erläuterung. Wer ist davon betroffen? Man kann es einfach machen und sagen, im Grunde jeder Unternehmer. Also das Ausstellen von E-Rechnungen betrifft zwar nur Leistungen an andere Unternehmer, also klassische B2B-Leistungen, aber auch Unternehmer, die nur Leistungen an Privatpersonen erbringen, sind dann eben zumindest auf der Eingangsseite betroffen, weil sie natürlich auch dort Leistungen von anderen Unternehmern beziehen. Und somit kann man sagen, dass jeder Unternehmer zumindest auf der Eingangs- oder auch auf der Ausgangsseite sich mit dem Thema E-Rechnung beschäftigen muss. Wann gilt das Ganze? Ich hatte es eben schon mal gesagt, eingeführt zum 01.01.2025. Das gilt auch für den Empfang ohne Einschränkung. Das heißt, jeder Unternehmer muss seitdem in der Lage sein, E-Rechnung zu empfangen. Versandseitig gibt es Übergangsregelungen. Ja, man wollte da den Unternehmen etwas Zeit einräumen, sich mit der Umstellung zu beschäftigen. Und da ist es so, dass ab dem 01.01.2027 die meisten Unternehmen auch versandseitig auf die E-Rechnung umgestellt haben müssen. Kleinere, mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 800.000 Euro haben noch ein Jahr länger Zeit. Für die wird es dann spätestens ab dem 01.01.2028 verpflichtend.
Und wenn ihr jetzt mal auf die ersten Monate des Jahres 2025 zurückschaut, kann man schon sagen, wie intensiv die im Moment ja noch gegebene Möglichkeit genutzt wird von den Unternehmen auf der Rechnungsausstellerseite?
Also es ist tatsächlich so, das beobachten wir, dass die E-Rechnung noch nicht in dem Umfang eingesetzt wird, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, was sicherlich an den großzügigen Übergangsregelungen liegt. Viele Unternehmen schauen, glaube ich, erstmal, bis sich der erste Staub gelegt hat und warten erstmal zu. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe letzten Monat einen Vortrag gehalten bei einem Bundesverband. Da waren ungefähr 100 Teilnehmer im Publikum. Und ich hatte da mal rund gefragt, wer denn alles schon eine E-Rechnung empfangen hat. Und das war einer. Ja, also doch sehr überschaubar. Wie gesagt, es dürfte an den Übergangsregelungen liegen. Dadurch, dass ich nicht verpflichtet bin, aktuell zu versenden, gibt es logischerweise auch auf der Empfangsseite wenige Unternehmer, die da schon Erfahrung machen. Gleichwohl, es ist auch unterschiedlich. Andere Unternehmen sind deutlich weiter, haben eben schon umgestellt. Und da bekommen wir eben auch erste Praxiserfahrung und eben auch Praxisprobleme schon geschildert.
Das Interessante an diesen langen Übergangsfristen ist ja immer, dass es nicht die Unternehmen dazu verleitet, in aller Ruhe sich darauf vorzubereiten, sondern erstmal lange nichts zu tun und dann plötzlich, wenn es dann ernst wird, sie dann feststellen, hoppala, da ist eine Frist, die ich jetzt plötzlich einhalten muss und die jetzt sehr kurz vor der Tür steht. Ich erinnere mich an die Datenschutzgrundverordnung, die, glaube ich, 2 Jahre vorher schon Gesetz war und völlig klar war, dass sie kommt. Und 4 Wochen vorher brach die große Panik aus. Und ich befürchte, hier wird es wieder so ähnlich sein, dass kurz vor der Verpflichtung tatsächlich alle plötzlich anfangen festzustellen, oh, wir sind noch gar nicht ready.
Das ist leider so, ja. Das erwarte ich auch. Gleichwohl, wir empfehlen unseren Mandanten, sich frühzeitig dieses Jahr damit zu beschäftigen, um dann eben auch die verbleibende Zeit zu nutzen, um etwaige Praxisprobleme dann noch mit ausreichendem Vorlauf auszuräumen.
Ja, umso wichtiger wäre es ja vielleicht zu hören, zu erfahren, welche Stolpersteine es denn gerade bei der Einführung gibt und welche Schwierigkeiten die Unternehmen schon erlebt haben, die sich frühzeitig damit beschäftigt haben. Gibt es da so 1, 2 besonders markante Themen, die regelmäßig Herausforderungen darstellen?
Also eine Frage, die uns sehr häufig erreicht hat, auch schon im letzten Jahr. Wir haben ja diverse Online-Seminare auch zu dem Thema durchgeführt und eine Frage, die immer wieder kam und die wir auch heute noch häufig hören, ist, ich bekomme eine XML-Datei, eine X-Rechnung zugeschickt. Wie kann ich die überhaupt visualisieren? Also ich hatte ja eingangs gesagt, das ist ein Datensatz, der ist maschinenlesbar, aber eben nicht ohne weiteres menschenlesbar. Und da ist häufig eine Frage, wie schaffe ich es, die überhaupt anzuschauen? Das ist eine Frage, die eher von kleineren Unternehmen gestellt wird, weil Unternehmen, die ein ERP-System im Einsatz haben, ein DMS-System im Einsatz haben oder auch DATEV-Unternehmen online, um da nur ein Beispiel zu nennen, im Einsatz haben, die können das regelmäßig, diese Software. Aber kleine Unternehmen, die eben gar keine Software bisher im Einsatz haben, denen fehlt sowas regelmäßig. Und da gibt es jetzt eine erfreuliche Entwicklung. Es gab bisher schon viele, auch kostenlose Viewer, die ich mir im Internet abrufen kann, wo ich eben solche Rechnungen sichtbar machen kann. Und da gibt es jetzt eben auch ein Tool von der Finanzverwaltung von Elster, wo ich also so eine Datei hochlade und die dann eben in eine Sichtdatei umwandeln kann. Das vielleicht als kleiner Hinweis für die Zuhörer, die sich das immer noch fragen.
Du hast jetzt gerade gesprochen über die sogenannten X-Rechnungen, also die Rechnung, bei denen nur der Datensatz übermittelt wird. Theoretisch gibt es ja auch, aber auch Formate, bei denen beides übermittelt wird. Also sowohl der Datensatz als auch ein für Menschen lesbares, wie du es gerade ausgedrückt hast. Ist das immer sichergestellt, dass das übereinstimmt, oder ist es theoretisch auch denkbar, dass da Abweichungen vorkommen können?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist das sogenannte Zugpferdformat, das du da ansprichst, Andreas. Und da ist es in der Tat so, dass ich einmal diese XML-Datei, den Datensatz bekomme und gleichzeitig aber eben auch eine PDF-Datei, wo eben diese XML-Datei anhängt. Und da ist es in der Tat so, das sehen wir jetzt in der Praxis, wir haben es bei eigenen Rechnungen gesehen, die wir als DHPG bekommen haben, aber eben auch bei Mandanten, dass es da durchaus Abweichungen gibt. Ja, dass also als Beispiel in der PDF-Datei ein Rechnungsempfänger steht, ich sag mal einfach nur DHPG. Und wenn ich mir dann die XML-Datei öffne und dort schaue, wer dort als Rechnungsempfänger benannt ist, dann steht da DHPG Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ist vielleicht nicht so bedeutend, aber das zeigt eben, dass es so Abweichungen geben kann. Und was ist das Problem dabei? Die Finanzverwaltung sagt sehr klar, maßgebend für die Frage, habe ich eine ordnungsgemäße Rechnung, ist eben nur der strukturierte Datensatz, also das, was in der XML-Datei drinsteht. Wenn ich meinen Prozess jetzt allerdings so aufgesetzt habe, dass ich bei der Rechnungseingangsprüfung mir nur die Bilddatei anschaue und es eben Abweichungen gibt, dann sehe ich mitunter gar nicht, ob die Rechnungsinhalte alle zutreffend sind, weil ich schlichtweg das falsche Format prüfe. Deshalb empfehlen wir mittlerweile eigentlich beim Prozess direkt so aufzusetzen, nur die XML-Datei zu verarbeiten. Das heißt auch anhand der XML-Datei zu prüfen, ob ich eine ordnungsgemäße Rechnung habe.
Interessanter Fall, denn also man könnte das ja noch weiterdenken und sich die Frage stellen, wenn ich zwei Dokumente habe, die beide irgendwie Rechnung heißen und unterschiedlichen Inhalt sind, ob ich dann möglicherweise als leistender Unternehmer sogar zwei Rechnungen ausgestellt habe und im schlimmsten Fall zweimal die Umsatzsteuerschulde. Aber so weit geht es dann, glaube ich, doch noch nicht.
Doch, Benno, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Tatsächlich sagt die Finanzverwaltung in ihrem BMF-Schreiben aus Oktober 2024, dass es sich in so einem Fall um eine unrichtig ausgewiesene Steuer nach 14c handeln kann, die ich dann zusätzlich schulde. Weil es eben kein Rechnungsdoppel ist, was eine identische Mehrausführung derselben Rechnung ist, sondern dann eben eine andere Rechnung darstellen kann.
Also ein echter Stolperstein, auf den man aufpassen muss.
So sieht's aus.
Ja, das Juristenherz lacht dann ja immer so, wenn hier zwei Erklärungen, die eigentlich zusammenhängen, auseinanderfallen und dass man sich die Frage stellt, also A, wie kann das überhaupt passieren? Und B, was sind eigentlich die Konsequenzen daraus? Und ich denke, bei so technischen Fragen ist es hoffentlich A, der Ausnahmefall und B, vielleicht auch nur eine Übergangsproblematik. Denn du hast es ja gerade gesagt, es gibt diese Viewer, wo man das umwandeln kann. Es ist ja kaum vorstellbar eigentlich, wenn aus einem Datensatz schon das in der hybriden Form das andere mit generiert wird, dass da irgendwo technisch ein Fehler passiert. Aber offensichtlich passiert das. Ich hoffe mal, das ist vielleicht nur ein Übergangsthema.
Das vermute ich auch. Also ich kann es leider technisch auch nicht erklären, woher diese Unterschiede kommen. Es ist so, dass die Sichtdatei offenbar nicht aus den elektronischen Daten generiert wird, sondern der Fehler muss irgendwo in der Erstellung der Dateien sein. Und da vermute ich auch, dass das jetzt eine Kinderkrankheit eben bei der Formaterstellung ist.
Wenn wir vielleicht einmal beim Thema Rechnung bleiben, den Bereich der E-Rechnung verlassen, und wir sehen ja in der Praxis häufig die Fälle, wann wird die Umsatzsteuer, die eigentlich für viele Unternehmer durchlaufender Posten sein sollte, dann doch nicht zum durchlaufenden Posten, sondern zu einer Belastung, nämlich immer dann, wenn ich irgendwo die Gefahr beim Vorsteuerabzug habe. Und das führt uns ja unmittelbar zu der Frage, wie muss eine Rechnung ordnungsgemäß aussehen, damit sie dem empfangenen Unternehmen den Vorsteuerabzug ermöglicht, und was ist eigentlich bei fehlerhaften Eingangsrechnungen? Gibt es da aktuelle Entwicklungen, Praxishinweise, auf die du gerne hinweisen möchtest, Oliver?
Ja, das ist ein ganz wesentliches Feld, weil wenn ich mir vorstelle, eine Rechnung, die ich bekomme mit Umsatzsteuerausweis, wie du schon richtig sagst, ich kann das als Vorsteuer geltend machen und damit ist das letztlich wie ein Gutschein, den ich beim Finanzamt gegen eine Vorsteuererstattung eintauschen kann. Und dementsprechend natürlich ein Feld, wo ich besonders sorgfältig prüfen sollte, ob auch alle Voraussetzungen vorliegen. Das Thema Prüfung von Eingangsrechnungen ist letztlich nicht neu, sondern das war schon immer ein wesentlicher Stolperstein für Unternehmen, weil, wie du schon sagst, das ist Voraussetzung für den Vorsteuerabzug, ist eine ordnungsgemäße Eingangsrechnung, und das muss ich eben prüfen. Insofern hat sich auch durch die Einführung der E-Rechnung da nichts geändert, sondern es ändert sich letztlich nur das Format, in dem ich die Eingangsrechnung bekomme. Was am Anfang steht und auch erstmal unabhängig von der Umsatzsteuer ist, ist natürlich erstmal, dass der Unternehmer eine sachlich und rechnerische Prüfung der Rechnung vornimmt. Auch das ändert sich durch die E-Rechnung nicht, sondern das steht ganz am Anfang. Um den Vorsteuerabzug zu sichern, muss ich dann aber eben auch sicherstellen, dass die Rechnung alle Pflichtinhalte beinhaltet, also alle Angaben enthält, die eben erforderlich sind, um eine ordnungsgemäße Rechnung zu haben. Beispielsweise ist der Rechnungsaussteller zu erkennen, ist der Rechnungsempfänger richtig bezeichnet, ist die Leistungsbeschreibung ausreichend, ist der Steuerbetrag zutreffend. Für Letzteres muss ich auch eine materiell-rechtliche Prüfung vornehmen. Ist das überhaupt ein steuerbarer Vorgang, der hier vorliegt? Dafür brauche ich natürlich auch etwas umsatzsteuerliches Know-how, ja, weswegen sich es auch anbietet, die Personen, die im Unternehmen mit der Prüfung von Eingangsrechnungen befasst sind, auch regelmäßig zu schulen. Weil wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, im Umsatzsteuerrecht tut sich einfach sehr viel und auch in dem Gebiet. Und insofern bietet sich das an. Aber es kommt eben immer wieder auch vor, dass ich Eingangsrechnungen erhalte, die nicht zutreffend sind. Und dann muss ich mich eben mit meinem Lieferanten in Kontakt setzen, damit ich eine korrigierte Rechnung erhalte, um eben mein Recht auf Vorsteuerabzug sicherzustellen.
Wenn ich da mal gerade reingrätschen darf, wir erleben ja leider Fälle, in denen solche Fehler in der Rechnung, in der Eingangsrechnung, nicht bereits in dem zeitnahen Rechnungsprüfungsprozess auffallen, sondern später, beispielsweise im Rahmen einer Finanzamtsüberprüfung, Betriebsprüfung, Umsatzsteuersonderprüfung. Wie kann ich dann noch reagieren, wenn ich 3, 4, 5 Jahre nach Erhalt der Rechnung feststelle, die Rechnung war nicht ordnungsgemäß, sie berechtigt mich nicht zum Vorsteuerabzug?
Ja, das ist ein ganz klassischer Fall, den du da schilderst, dass also beispielsweise im Rahmen einer Betriebsprüfung festgestellt wird, die Rechnung, aus der ich Vorsteuer vor 3 Jahren beispielsweise gezogen habe, erfüllt eben nicht alle Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung und die Finanzverwaltung dann regelmäßig den Vorsteuerabzug versagen wird. Da muss man sagen, hat die Rechtsprechung in den vergangenen Jahren sehr zugunsten der Unternehmer und Steuerpflichtigen entschieden und hat mittlerweile anerkannt, dass es eine rückwirkende Rechnungskorrektur auch gibt. Was heißt das praktisch? Ich würde heute meinem Geschäftspartner auffordern, mir eine korrigierte Rechnung zuzuschicken. Und für den Vorsteuerabzug würde dieser Rechnungskorrektur aber eben Rückwirkung zukommen. Das heißt, ich kann den Vorsteuerabzug trotzdem in dem ursprünglichen Voranmeldungszeitraum geltend machen, wo ich die erstmalige fehlerhafte Rechnung erhalten habe. Denn der Grundsatz in der Umsatzsteuer ist ja, dass ich Vorsteuer erst dann abziehen kann, wenn ich im Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung bin. Und hier eben die Besonderheit der rückwirkenden Rechnungskorrektur. Setzt allerdings voraus, dass die Rechnung, die ich korrigieren möchte, bereits gewisse Mindeststandards erfüllte. Also beispielsweise der Rechnungsaussteller, der Leistungsempfänger muss schon erkennbar gewesen sein. Die Leistungsbeschreibung muss vorhanden gewesen sein. Also will sagen, die Rechnung darf auch nicht so vollständig falsch gewesen sein, dass sie quasi einer nicht existenten Rechnung gleichkommt. Wenn aber diese Mindestanforderungen erfüllt sind, dann kann ich eben eine Rechnung auch rückwirkend korrigieren.
Und setzt auch voraus, dass es den Geschäftspartner noch gibt, der mir seinerzeit die Rechnung ausgestellt hat und sie jetzt korrigiert. Auch das nicht ganz selbstverständlich in der heutigen Zeit.
Absolut, ja. Das ist natürlich Voraussetzung.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein recht klares Bild davon, wie der Unternehmer prüfen sollte, dass er aus einer Rechnung auch die Vorsteuer abziehen kann. Was gibt es sonst noch für denkbare Stolpersteine und Fallstricke im Bereich der Eingangsrechnung?
Ein weiteres Thema beim Leistungsbezug ist die Frage, bin ich vielleicht als Leistungsempfänger Steuerschuldner geworden? Da wird sich häufig ein entsprechender Hinweis auf der Rechnung finden, dass die Umkehr der Steuerschuldnerschaft zur Anwendung kommt und somit ich als Leistungs- und Rechnungsempfänger Steuerschuldner werde. Wenn dieser Hinweis fehlt oder nicht vorgeschrieben ist, ändert das aber nichts daran, dass ich trotzdem Steuerschuldner werden kann. Und entsprechend muss ich auch darauf achten, wenn ich eben eine Eingangsrechnung bekomme. Insbesondere in Fällen, wo eben keine Steuer ausgewiesen ist, ist es naheliegend oder zu prüfen, ob ich vielleicht hier diese Steuer anmelden muss, gegebenenfalls auch mit Vorsteuerabzug.
Ja, verstanden. Aber nur der guten Ordnung halber, wenn der Rechnungsaussteller in solchen Fällen fehlerhaft dann doch Umsatzsteuer ausweist, ändert das nichts daran, dass wir im Anwendungsbereich des Reverse-Charge-Verfahrens uns befinden, richtig?
Richtig. Steuerschuldner werde ich so oder so. Es ist dann eben der Rechnungsaussteller hat eine fehlerhafte Rechnung erstellt, die wiederum korrigiert werden muss. Solange er das nicht getan hat, schuldet er auch diese Umsatzsteuer. Und es ändert, wie du schon richtig sagst, nicht daran, dass ich trotzdem auch Steuerschuldner geworden bin.
Was sind das typischerweise für Fälle, in denen besondere Aufmerksamkeit hier geboten ist?
Also ein klassischer Fall der Umkehr der Steuerschuldnerschaft ist, wenn ich eine sonstige Leistung von einem ausländischen Unternehmer beziehe. Ja, das ist also ein Fall, wo ich in aller Regel Steuerschuldner werde, weil eben der Fiskus auch, also in dem Fall ist es eine Vereinfachungsregelung, weil der Fiskus nicht möchte, dass sich jeder Steuerausländer hier registrieren lassen muss, um hier Steuer abzuführen, sondern dann greift man auf den inländischen Unternehmer zurück, der ja hier ohnehin schon steuerlich registriert ist. Also das ist so der klassische Fall. Ansonsten ist es so, dass die Umkehr der Steuerschuldnerschaft auch ein gängiges Mittel des Gesetzgebers in der Betrugsbekämpfung ist. Wir haben es ja am Anfang gehört. In der Umsatzsteuer wird leider auch sehr viel hinterzogen. Und das ist häufig systemimmanent, weil es eben auf der einen Seite einen Unternehmer gibt, der Steuer abführen muss, auf der anderen Seite einen Unternehmer gibt, der diese Steuer als Vorsteuer erstattet bekommt. Und wenn das in eine Person fällt, wie es bei der Umkehr der Steuerschuldnerschaft ist, ja, also ich als Unternehmer muss diese Steuer anmelden, habe aber gleichzeitig den Vorsteuerabzug, das heißt, es fließt letztlich gar kein Geld. Das bietet sich eben zur Betrugsbekämpfung an und deswegen kommt die Vorschrift häufig auch in besonders betrugsanfälligen Branchen zur Anwendung oder auch bei der Lieferung bestimmter Gegenstände, die in der Vergangenheit aufgefallen sind, dass sie in sogenannten Umsatzsteuerkarussellen häufig verwendet worden sind. Beispielsweise wäre hier zu nennen einerseits die Baubranche, aber auch die Reinigungsbranche. Und bei den Gegenständen sind bestimmte Edelmetalle betroffen oder auch hochwertigere Elektronikartikel.
Gerade bei den grenzüberschreitenden Sachverhalten kommt ja eben dazu, dass ich ohne die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens ja gar keinen Zugriff als deutscher Fiskus auf den Ausländer hätte, weil er gar nicht hier ansässig ist eben. Das ist ja genau die Herausforderung
gewesen. Ich würde noch mal gerne das Stichwort Umsatzsteuerkarussell aufgreifen, Oliver. Du hattest eben gesagt, die Eingangsrechnung mit der ausgewiesenen Umsatzsteuer, die ich als Vorsteuer abziehen kann, ist wie ein Gutschein, den ich beim Finanzamt einlösen kann. Ich glaube, wie bei anderen Gutscheinen auch, weckt das ja vielleicht Fantasien bei Menschen, die es mit Recht und Gesetz nicht immer ganz genau nehmen. Und offensichtlich ist ja das Umsatzsteuerkarussell inzwischen ein fester Begriff, der sich für ein bestimmtes Betrugsmodell etabliert hat und viele der Regelung, über die wir auch heute schon gesprochen haben, haben ja letztlich zur Zielsetzung, solche Betrugsfälle wie dieses Umsatzsteuerkarussell zu bekämpfen. Deswegen lohnt es sich vielleicht ein paar Minuten auch darüber zu sprechen. Magst du einmal kurz erläutern, was wir unter einem Umsatzsteuerkarussell verstehen und wie es ganz grob funktioniert?
Ja, sehr gerne. Also es ist in der Tat so, wie du schon sagst, dass da sehr viel Geld im Spiel ist und das dementsprechend auch Kriminelle anzieht. Vielleicht mal, um eine Einschätzung für die Größenordnung zu bekommen. Die letzten Zahlen, die ich da gefunden habe, besagen, dass in der EU 50 bis 60 Milliarden jedes Jahr durch diese Umsatzsteuerkarusselle dem Staat oder den Mitgliedstaaten verloren gehen. Also ganz beträchtliche Beträge, die da im Raum stehen. Was ist ein Umsatzsteuerkarussell? Vielleicht, woher kommt auch der Name? Ein Umsatzsteuerkarussell ist letztlich, da schließen sich mehrere Unternehmer oder auch Scheinunternehmer zusammen und verkaufen Gegenstände ja letztlich im Kreis. Und an einer Stelle, häufig auch grenzüberschreitend, um es eben den Ermittlungsbehörden noch schwieriger zu machen, diesen Betrug aufzudecken. Und an einer Stelle gibt es einen Unternehmer, der nennt sich Missing Trader. Warum? Weil der verschwindet und führt Umsatzsteuer, die er in Rechnung gestellt hat, eben nicht ans Finanzamt ab, sondern taucht unter. Und im Weiteren wird diese nicht abgeführte Umsatzsteuer dann eben von einem anderen Teilnehmer dieses Karussells als Vorsteuer abgezogen. Und dadurch entsteht eben der Schaden für den Fiskus. Und über diese karussellhafte Lieferkette wird diese Beute der Umsatzsteuer dann unter den jeweiligen Teilnehmern verteilt.
Das Perfide ist ja, dass nicht alle Teilnehmer des Karussells tatsächlich in betrügerischer Absicht handeln müssen, sondern häufig ist es ja gerade so, deswegen reden wir ja auch darüber, dass hier Unternehmen Teil des Karussells sind, die per se gar nichts mit diesem Betrugskarussell zu tun haben, sondern einfach die Vorsteuer ziehen, im besten Wissen und Gewissen. Nur auf der anderen Seite wird eben die entsprechende Umsatzsteuer nicht abgeführt. Und darüber reden wir, glaube ich, heute.
Genau, klar. Wir reden natürlich bei unseren Mandanten über Unternehmen, die sowas nicht wissentlich machen. Und wie du schon sagst, das ist das Perfide an dem System. Die Kriminellen versuchen eben, diese Umsatzsteuerkarusselle so lange wie möglich zu verschleiern und es auch den Ermittlungsbehörden so schwer wie möglich zu machen, das aufzudecken, weil umso länger dieser Betrug läuft, umso mehr Vorsteuer kann eben erstattet werden. Und deshalb versuchen diese Betrüger eben auch ja unbeteiligte Unternehmen in diese Lieferketten einzubinden, um eben den Warenweg, die Lieferketten weiter zu verschleiern. Und das ist etwas, was tatsächlich vorkommt. Also wir haben ganz aktuell so einen Fall, habe ich gerade auf dem Schreibtisch, wo genau das passiert ist. Und das hat ganz erhebliche Folgen für den Unternehmer, weil die Finanzverwaltung dann eben bei diesem eigentlich ehrlichen Steuerbürger den Vorsteuerabzug streichen möchte.
Das klingt jetzt krimitechnisch total spannend. Olli, kannst du uns nochmal so ein bisschen veranschaulichen, wie das dann in der Praxis wirklich funktioniert?
Gerne. Ich schlüpfe für unseren Podcast einmal in die Rolle eines Umsatzsteuerkarussellbetreibers. Und der Benno ist Teil meiner Bande. Ja, also es gehören noch mehr dazu. Ich glaube, für eine Bande braucht man immer drei. Kann das sein?
Und ich bin der Gute jetzt.
Du, Andreas, genau, du bist der Gute in unserem kleinen Rollenspiel. Und ich biete dir jetzt, aber ich handle und du handelst mit Elektronikartikeln und ich biete dir jetzt 1000 iPhone 16 zu einem unschlagbaren Preis an, weil ich habe die aus einer Insolvenzmasse rausgekauft und biete dir das an und für dich ist das ja ein ganz verlockendes Geschäft. Und mehr oder weniger gleichzeitig spricht der Benno dich an und sagt, Mensch Andreas, ich suche gerade 1000 iPhones, hast du da vielleicht gerade was an der Hand? Und du denkst dir, Mensch, das ist ja ein Riesenzufall und eine Wahnsinnsgelegenheit. Ich habe da tatsächlich gerade jemanden an der Hand und ich kann dir die verkaufen. Und du machst da eine gute Marge dabei und denkst dir, Mensch, das war ein super Geschäft. Und aus umsatzsteuerlicher Sicht würde ich dir jetzt auch eine Rechnung schreiben mit Umsatzsteuer. Ich würde die aber niemals abführen, sondern ich mache mich aus dem Staub. Und du machst die Umsatzsteuer, die ich dir in Rechnung gestellt habe, die du auch gezahlt hast, als Vorsteuer geltend. Und damit ist der Fall erstmal für dich erledigt. Wir springen in die Zukunft, wie das Leben so spielt. Ich bin leider geschnappt worden, der Benno auch. Die Steuerfahndung war schon bei uns und die sehen jetzt, aha, die haben doch auch dem Andreas 1000 iPhones verkauft. Und dann könnte es passieren, dass sie auch bei dir auf der Matte stehen und dich fragen, Mensch, hast du das nicht gewusst oder hättest du das nicht wissen können, dass du da an einem Betrug beteiligt warst. Und du fällst natürlich aus allen Wolken, weil du von nichts was geahnt hast. Und das ist eben das Problem, weil was jetzt konkret passieren wird, ist, dass die Finanzverwaltung dir vorwirft, wenn du das ordentlich geprüft hättest vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung, dann hättest du eine Chance gehabt, das festzustellen oder dann hättest du das feststellen müssen und dann wärst du dieses Geschäft nicht eingegangen. Und weil der Staat eben sich gegen diese Karussellgeschäfte wehren soll und darf, und das ist auch durch die Rechtsprechung mittlerweile abgesichert, würde man dir dann den Vorsteuerabzug streichen, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du es eben nicht hättest wissen können.
Ja, spannend. Aber nochmal zur Klarstellung, wir reden dann über die Frage, ob Andreas in unserem Beispiel den Betrug hätte erkennen können oder müssen, nur dann, wenn dieser Vorwurf haltbar ist, steht bei Andreas der Vorsteuerabzug in Frage. Also wir haben ja ein System, bei dem der Vorsteuerabzug nach meinem Verständnis nicht grundsätzlich daran hängt, dass auf der anderen Seite die Umsatzsteuer auch tatsächlich bezahlt worden ist. Also wenn es jetzt außerhalb eines Karussells den Fall gibt, Rechnung ist bezahlt worden, aber der leistende Unternehmer hat die Umsatzsteuer nicht abgeführt, weil er zum Beispiel zwischenzeitlich in die Insolvenz gefallen ist und deswegen wird die Steuer nicht bezahlt. Das grundsätzlich in der legalen Welt ändert ja nichts an der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs, richtig?
Absolut richtig, genau. Also die gesetzliche Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist eben nur, dass ich eine Leistung bezogen habe und im Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung bin. Das ist in deinem Fall klar erfüllt. Gleichwohl hat die Rechtsprechung eben entwickelt, dass in einem solchen Fall der Vorsteuerabzug versagt werden kann, wenn ich eben nicht gewisse Sorgfaltspflichten habe walten lassen. Und das war ursprünglich nur Rechtsprechung, steht aber mittlerweile auch so im Umsatzsteuergesetz. Gleichwohl sind die Anforderungen natürlich erhöht, ja, weil es ist ein scharfes Schwert, was die Finanzverwaltung da hat. Und in der Beratung geht es dann eben darum, natürlich zunächst proaktiv entsprechende Prozesse im Einkauf aufzusetzen, um das von Anfang an zu vermeiden. Und in einem solchen Fall, wo es jetzt das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, natürlich nachzuweisen, dass der Unternehmer das eben nicht hätte wissen müssen oder seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat.
Spielt eine Rolle, dass der Preis, den du mir für die Mobiltelefone genannt hast, offensichtlich nur funktionieren kann, wenn du die Umsatzsteuer nicht abführst, die du ausgewiesen hast? Also hat das erhöhte Anforderungen dann?
Genau, das ist tatsächlich ein Indiz, was dich als Unternehmer hellhörig machen müsste. Ja, da kann man natürlich die Frage stellen, okay, wo fängt das an, wo hört das auf? Aber das ist eben eins von mehreren Indizien, was dann erhöhte Sorgfaltspflichten nach sich zieht. Was sind so Sorgfaltspflichten? Ich glaube, in vielen Unternehmen ist das ein Standardprozess, aber gleichwohl gehört das eben zu diesem Katalog, dass ich Geschäftspartner, bevor ich eine neue Geschäftsbeziehung aufnehme, eben überprüfe. Ja, also mir den Handelsregisterauszug anschaue, die Webseite mal anschaue, die USID-Nummer überprüfe oder mir vom Finanzamt die steuerliche Unbedenklichkeit bescheinigen lasse. Also alles Maßnahmen, um sicherzustellen, okay, das ist ein Geschäftspartner, dem ich vertrauen kann. Und wenn dabei eben herauskommt, okay, mein Geschäftspartner ist eine UG, die erst vor 3 Monaten gegründet wurde und in diesen 3 Monaten 3-mal den Sitz verlegt hat, dann bedeutet das noch nicht per se, dass das ein Teilnehmer an einem Umsatzsteuerkarussell ist, natürlich nicht. Aber es zieht dann eben weitere Überprüfungen nach sich.
Okay, ich glaube, das war nochmal sehr wichtig, dafür zu sensibilisieren, wie Unternehmer eben auch unwissentlich in solche betrügerische Karussellkonstellationen gelangen können. Wenn wir mal wieder zurück in die Legalität wechseln. Wir hatten eben schon mal bei verschiedenen Punkten das Thema grenzüberschreitende Lieferungen und wo da besondere Fallstricke liegen. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema, weil es uns in der Praxis häufig begegnet, auf das Thema Reihengeschäfte eingehen, weil wir doch sehen, dass diese Reihengeschäfte, selbst wenn sie erkannt werden, schwierig in der Abwicklung sind und häufig eben auch gar nicht unmittelbar erkennbar sind. Aus deiner Sicht auch ein Stolperstein in der Praxis, Olli?
Ja, absolut. Definitiv ein Stolperstein in der Umsatzsteuer, weil Reihengeschäfte eben in der Praxis sehr regelmäßig auftauchen. Und wie du schon sagst, eine Problematik ist überhaupt zu erkennen, dass ein Reihengeschäft vorliegt. Und dann die weitere Schwierigkeit ist eben dann auch umsatzsteuerrechtlich die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Insbesondere eben, wenn es sich um ein grenzüberschreitendes Reihengeschäft handelt.
Vielleicht magst du uns nochmal vielleicht an dem Beispiel mit uns dreien klar machen, über was für Fälle wir reden.
Ja, also ganz generell ist ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehrere Unternehmer, das wären jetzt wir drei, Umsatzgeschäfte über denselben Gegenstand abschließen und der Gegenstand der Lieferung dabei vom ersten Lieferer, das bin jetzt mal ich, unmittelbar an den letzten Leistungsempfängerkäufer in der Kette gelangen.
Also ich würde von dir kaufen, an Benno verkaufen, aber ich würde sagen, lieber Olli, liefer doch bitte direkt an Benno.
Genau, das ist ein Fall, der in der Praxis recht häufig vorkommt. Du bestellst Waren bei mir und sagst eben, liefer die nicht zu mir, sondern bring die direkt zu meinem Kunden, dem Benno. Und interessant wird das eben, wenn der Benno im Ausland sitzt. Ja, also ein Reihengeschäft, wo alle drei Beteiligten im Inland sitzen, ist auch ein Reihengeschäft, ist aber relativ unspannend, weil alle Lieferungen in diesem Reihengeschäft steuerbar und steuerpflichtig sind. Ja, also jetzt aus umsatzsteuerlicher Perspektive haben wir eben zwei Umsätze. Einmal ich verkaufe Waren an dich, Andreas, und du an den Benno. Und da stellt sich eben die Frage, wenn der Benno nicht in Deutschland sitzt, sondern sagen wir mal in Österreich, welche dieser Lieferungen ist steuerbar und steuerpflichtig und wo? Und welche dieser Lieferungen ist steuerfrei? Weil die Besonderheit beim Reihengeschäft ist eben, dass nur eine dieser Lieferungen der Steuerbefreiung unterliegen kann. Und die andere Lieferung ist steuerpflichtig. Und zwar entweder da, wo die Ware zu Beginn war, in Deutschland, oder da, wo sie am Ende ist, in Österreich. Und das gilt es eben rauszufinden.
Ja, und ich glaube, die besondere Schwierigkeit liegt ja darin, selbst wenn ich das jetzt erkenne, dann haben wir ja in unserem Beispiel 3 beteiligte Unternehmer, 2 davon ansässig in Deutschland, der 3. im Ausland, in Österreich beispielsweise. Man könnte ja jetzt rein formal schauen, naja, die ersten beiden in Deutschland ansässigen Unternehmer über einen Gegenstand einen Vertrag abschließen und der wird geliefert, dass das wohl deutsche Umsatzsteuer ist. Und dann das zweite Geschäft, wo zwei verschiedene Staaten beteiligt sind, wohl die irgendwie grenzüberschreitende Lieferung sein muss, die dann auf der einen Seite befreit ist und auf der anderen Seite zum innergemeinschaftlichen Erwerb führt. Aber die Besonderheit ist ja die, dass es auch anders sein kann im reinen Geschäft.
Exakt, aber das ist genau das Problem oder das, was in der Praxis tatsächlich häufig falsch läuft, dass viele Mandanten entweder sich denken, naja, ich schreibe die Rechnung an einen anderen deutschen Unternehmer, also ist das steuerpflichtig, das ist der eine Fehler, der häufig gemacht wird, oder dass sie sagen, ich als Unternehmer besorge jetzt den Transport und der Transport geht eben nach Österreich und dann sagen, okay, es ist grenzüberschreitend, damit muss es steuerfrei sein. Beides kann richtig sein, beides kann aber auch falsch sein. Weil maßgebend ist hier unter anderem, mit welcher USID-Nummer der mittlere, also in unserem Beispiel du, Andreas, mir gegenüber auftrittst. Denn Voraussetzung dafür, dass eine innergemeinschaftliche Lieferung vorliegt, die steuerfrei ist, ist, dass du, Andreas, mir gegenüber eine gültige USID-Nummer verwendest, die nicht aus dem Staat stammt, wo die Warenbewegung beginnt, also eine nicht-deutsche. Naheliegend wäre in unserem Beispiel, dass du mir gegenüber eine österreichische USID-Nummer verwendest, weil du in der Folge in Österreich eine steuerpflichtige Lieferung an den Benno ausführst. Was in der Praxis allerdings häufig passiert ist, dass der mittlere Unternehmer entweder mit seiner deutschen USID-Nummer agiert oder, was wir auch häufig sehen, ist, dass er mir als erstem Lieferer zwar eine USID-Nummer verwendet, dass das aber die seines Kunden ist, dass er mir also eine österreichische USID-Nummer anzeigt, das aber gar nicht seine ist, sondern die seines Kunden. Und da wird halt auch häufig der Fehler gemacht, dass es nicht weiter geprüft wird, sondern man schaut, ach, ich brauche ja eine österreichische USID-Nummer. Ich habe auch eine österreichische USID-Nummer, aber es ist eben nicht die meines Abnehmers, sondern die eines Dritten, wenn man so will. Und das ist eben auch nicht ausreichend für die Steuerbefreiung.
Aber machen wir den Fall, ich hätte, obwohl ich in Deutschland ansässig bin, eine österreichische Umsatzsteuer-ID-Nummer, dann würdest du mir eine Rechnung schreiben ohne Umsatzsteuerausweis und ich an Benno?
Genau, also wenn alles richtig läuft in dem Fall und ich als erster Lieferer habe auch die Transportverantwortlichkeit übernommen, das ist nämlich das Kriterium dafür, wo die Warenbewegung zugeordnet wird. Und wenn alles richtig gelaufen ist, dann hast du, Andreas, dich zuvor in Österreich registriert, hast dementsprechend auch eine österreichische USID-Nummer. Und das ist auch völlig unabhängig davon, ob du dort irgendwie einen Sitz, eine Betriebsstätte oder so, das ist rein eine umsatzsteuerliche Registrierung. Dann verwendest du mir gegenüber deine österreichische USID-Nummer. Ich prüfe die, stelle fest, ja, die gehört auch dem Andreas. Damit liegen die Voraussetzungen für eine innergemeinschaftliche Lieferung vor. Ich würde dir eine Rechnung ohne Umsatzsteuer stellen. Du müsstest in Österreich, wo die Warenbewegung endet, einen innergemeinschaftlichen Erwerb versteuern mit Vorsteuerabzug und dann im Nachgang für deine Lieferung an Benno eine Rechnung mit österreichischer Umsatzsteuer ausstellen und diese Umsatzsteuer auch in Österreich abführen.
Für dich ist das prima. Also was habe ich davon? Das ist doch für mich jetzt nur Bürokratieaufwand.
Naja, der Hintergrund ist, dass wir in der Europäischen Union ja keine physischen Grenzen und Grenzkontrollen haben und dieses System letztendlich, ja, wie du schon sagst, zwar sehr bürokratisch ist, aber eben der Nachvollziehbarkeit dient, wo Waren sich befinden und hinbewegen. Und eben um sicherzustellen, wir haben im Umsatzsteuerrecht sogenannte Bestimmungslandprinzip. Das heißt, die Besteuerung soll da erfolgen, wo auch der Verbrauch letztendlich stattfindet. Die Ware geht ja hier nach Österreich, wird dementsprechend auch dort verbraucht. Und dann soll eben auch die Besteuerung in Österreich erfolgen. Und das ist systematisch eben so umgesetzt, dass meine Lieferung an dich steuerfrei ist, in Deutschland keine Steuer anfällt und du dich eben in Österreich registrieren lassen musst und die Steuer da abführen.
Und wenn ich ein netter und freundlicher Kunde bin, Andreas, dann tue ich dir vielleicht den Gefallen und sage, lieber Andreas, ich hole die Ware direkt bei Oliver ab. Dann ist es nämlich anders. Richtig?
Richtig. Ich merke schon, Benno hat Erfahrung. Genau, dann ist es ein sogenannter Abholfall. Dann ist die zweite Lieferung, die bewegte, die steuerfreie und die vorangehend unbewegte, das ist jetzt der Fachbegriff von mir an dich, Andreas, die wäre dann in Deutschland steuerbar, steuerpflichtig. Das heißt, du würdest von mir ganz normal eine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer bekommen, die du bei deinem deutschen Finanzamt als Vorsteuer geltend machen kannst. Und du würdest dem Benno eine Rechnung ohne Umsatzsteuer ausstellen.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, das waren tatsächlich einige Stolpersteine, die wir uns heute mal angeschaut haben und bei denen wir Wege aufgezeigt haben, sie hoffentlich elegant zu umschiffen, zu umgehen. Ganz herzlichen Dank, Olli, dass du uns da mitgenommen hast in die einzelnen Problemkreise. Und meine Standardfrage geht an dich, Andreas. Was nimmst du denn mit aus der heutigen Veranstaltung?
Ja, was nehme ich mit heute? Also ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass es bei Umsatzsteuer eben um A, immer um sehr viel Geld geht und B, auch sehr viele formale Kriterien zu beachten sind. Und das sind Herausforderungen, bei denen der Unternehmer echt gefordert ist und hier, wenn er alles richtig machen will, ist das wirklich einfach herausfordernd. Benno, wie ist es bei dir?
Ja, ein ganz ähnlicher Eindruck. Und mir geht es so, wenn wir über Umsatzsteuer sprechen, sei es in diesem Rahmen oder auch mit Mandanten, wird doch schnell klar, dass eigentlich in keinem anderen Bereich es so wichtig ist, ein steuerliches Kontrollsystem oder eine Art Tax-Compliance-Management-System als Unternehmer einzurichten und auch weiterzuentwickeln wie in der Umsatzsteuer. Und was noch dazu kommt als Aspekt von heute, es geht eben nicht nur darum, die eigene Organisation im Blick zu halten und da Prozesse sauber zu halten, sondern ich muss eben auch mit erhöhter Aufmerksamkeit auf meine Geschäftspartner schauen. Stichwort Umsatzsteuerkarussell, um mich dort nicht angreifbar zu machen, um dort bestimmte Warnsignale auch frühzeitig mitzubekommen und darauf zu reagieren und im Zweifelsfall ein Geschäft nicht zu machen, auch wenn es wirtschaftlich attraktiv erscheint, wenn am Ende droht, dass ich Vorsteuern nicht abziehen kann oder dann möglicherweise auch noch in solche Karussellgestaltungen reingerate und noch weiteres Ungemach droht.
Was mir nochmal deutlich geworden ist, wir beraten ja auch mittelständische Unternehmen, auch im steuerlichen Bereich. Ich bin total dankbar, dass es Menschen gibt, die Umsatzsteuer irgendwie total sexy finden und da große Expertise haben und das gerne machen. Denn ich glaube, das trifft für die meisten Berater eher nicht zu.
Absolut. Ich glaube, das haben wir schon vor ein paar Jahren erkannt, dass es sehr sinnvoll ist, Kollegen zu haben, die Umsatzsteuer im Schwerpunkt, vielleicht sogar ausschließlich, betreuen und andere sollten sich vielleicht mit anderen Fragen beschäftigen, in denen sie wiederum besser zu Hause sind. Damit wir wieder bei uns wären, Andreas.
Was haben wir für einen Tipp des Monats?
Der Tipp des Monats kommt auch aus dem Bereich der Umsatzsteuer, beschäftigt sich speziell mit der Umsatzsteuer-Sonderprüfung und gibt Hinweise, wie sich Unternehmen und Unternehmer auf eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung vorbereiten und sich in einer Sonderprüfung verhalten sollten.
Der Praxistipp des Monats.
Wenn das Finanzamt zur Umsatzsteuer-Sonderprüfung kommt, kann es ernst werden. Denn deckt der Prüfer Unregelmäßigkeiten auf, hat das oft weitreichende Folgen. Die Prüfung kann auf andere Zeiträume ausgeweitet werden oder es folgt sogar eine umfassende Außenprüfung. Und bei größeren Auffälligkeiten steht schnell der Verdacht einer Steuerstraftat im Raum. Was viele nicht wissen, auch organisatorische Mängel im Unternehmen wie fehlende Fachkenntnisse oder unzureichende Kontrollsysteme können als sogenanntes Organisationsverschulden gewertet werden. Das heißt, selbst wenn keine Absicht vorliegt, kann es rechtliche Konsequenzen geben. Was hilft? Ein internes Kontrollsystem, konkret ein Tax Compliance Management System. Ein solches System sorgt dafür, dass umsatzsteuerliche Pflichten im Unternehmen systematisch überwacht und eingehalten werden. Und das hat gleich mehrere Vorteile. Es schützt vor Fehlern, die sich über Jahre hinweg summieren und zu hohen Nachzahlungen führen können. Es kann strafmildernd wirken, wenn doch einmal etwas schiefläuft, denn es zeigt, dass das Unternehmen alles Zumutbare getan hat, um Fehler zu vermeiden. Und es reduziert das Risiko hoher Zinsbelastungen, weil Fehler frühzeitig erkannt und korrigiert werden können. Prüfen Sie, ob in Ihrem Unternehmen bereits ein funktionierendes Tax Compliance Management System existiert. Und wenn nicht, holen Sie sich Unterstützung von erfahrenen Steuerberatern oder Fachanwälten. Denn wer vorbereitet ist, hat im Prüfungsfall die besseren Karten.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, wir haben es gerade schon gesagt, Gott sei Dank gibt es Leute, die sich gerne mit Umsatzsteuer beschäftigen. Und das ist der richtige Moment, glaube ich, dass wir uns bei Olli Lohmer bedanken. Hat viel Spaß gemacht wieder, trotz des Themas. Aber vielen Dank, Olli, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auch, dann hoffentlich wieder bei der 40. Folge dann wieder in unseren alten Rhythmus überzugehen und würde mich wieder über eine Einladung freuen.
Wir werden das bei der Planung definitiv berücksichtigen. Auch von meiner Seite noch ganz herzlichen Dank, lieber Oliver. Abschließend noch der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wie immer finden Sie ergänzende Hinweise zum Thema der heutigen Folge in den Shownotes. Und wie immer können Sie uns gerne Ihr Feedback, Ihre Anregungen zukommen lassen. Am besten per Mail an taxiert@dhpg.de. Andreas, worum wird es bei der nächsten Folge gehen?
Ja, bei der nächsten Folge geht es wieder um ein echtes Bürokratisierungsthema, nämlich das Transparenzregister. Ich glaube, ein Thema, was alle Unternehmen betrifft und was nicht einhellig für Freude und Zufriedenheit sorgt, weil es einfach unfassbar viel Arbeit macht und auch, wie die Umsatzsteuer viele Fallstricke aufwirft.
Das wird, glaube ich, wirklich spannend und ich vermute mal, jeder von uns kann jedenfalls aus seiner Beratungspraxis auch die anderen Fälle mitbringen, die tatsächlich für erhöhten Bürokratieaufwand gesorgt haben. Ja. Das lässt doch die Vorfreude schon mal nach oben gehen. In diesem Sinne, glaube ich, dürfen wir uns alle drei von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden und hoffen, dass Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.